Guten Morgen. Ich möchte am Anfang auch Grüße von meinen Mitarbeitern in Südafrika weitergeben. Das habe ich beim ersten Gottesdienst vergessen. Sie sind sehr dankbar für all die Unterstützung, die wir über die Jahre von euch empfangen durften, die es uns ermöglicht, das Evangelium in Südafrika zu predigen, zu Menschen, die es wirklich brauchen. Gott segne euch. Amen. Ich habe ein ernstes Wort für euch, das der Herr mir aufs Herz gelegt hat für Deutschland in diesen 3 Monaten, wo ich durch die Gemeinden reise. Das finden wir im Matthäus-Evangelium Kapitel 7. Und wenn wir eine Bibelstelle verstehen wollen, müssen wir natürlich auch den Zusammenhang verstehen. Jesus hat dieses Wort im Rahmen der Bergpredigt gebracht. Und die Bergpredigt war für mich als junger Christ immer etwas, womit ich Probleme hatte. Die Bergpredigt besteht ja so für mich im Großen und Ganzen aus 3 großen Teilen. Da haben wir am Anfang die Seligpreisungen. Dann erklärt Jesus das Moralgesetz Gottes, die 10 Gebote, kann man sagen. Und dann gibt es am Ende noch sozusagen einen Altarruf, wo Jesus zu einer Reaktion aufruft. Und aus diesem Teil möchte ich vorlesen im Matthäusevangelium Kapitel 7, die Verse 21 bis 23. Da sagt Jesus etwas sehr Schockierendes. Er sagt, nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Himmelreich eingehen, sondern nur der, der den Willen meines Vaters im Himmel tut. Viele werden an jenem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt und in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und in deinem Namen viele Wundertaten getan? Und dann werde ich ihnen bezeugen, ich habe euch nie gekannt, weicht von mir, ihr Gesetzlosen. Das ist ein sehr hartes Wort, gehört zu den harten Worten Jesu. Aber ich bin Evangelist und ich persönlich habe hier auch das Evangelium gefunden. Die Bergpredigt ist nicht leicht zu verstehen, aber wir müssen eins sehen. Jesus hat hier zu den religiösen Juden seiner Zeit gesprochen. Das war am Anfang seines Dienstes und seine Absicht war eigentlich zu zeigen, dass das Moralgesetz Gottes so hoch ist, so heilig ist, dass Gott es niemals heruntersetzen wird. Und er hat das getan, um die Selbstgerechtigkeit der religiösen Welt damals zu zerschmettern, um die Menschen vorzubereiten für das Evangelium. Ich persönlich denke, dass die Bergpredigt ist so wie ein Hamburger. In der Mitte hast du das Fleisch von Gottes heiligem Gesetz, aber oben und unten eingepackt mit dem Lebensbrot des Evangeliums. Da haben wir die Seligpreisungen, wo wir sehen, was für Menschen in das Himmelreich eingehen werden. Und dann am Ende dieser Predigt, dieser Aufruf Jesu, angefangen mit dem breiten Weg und dem schmalen Weg, der weiten Pforte und der schmalen Pforte. Jesus sagt, geht durch die enge Pforte. Denn der Weg ins Verderben ist weit und das Tor ist breit. Und dann spricht er über die Verführung von den falschen Propheten und er sagt, ihr könnt sie an ihren Früchten erkennen, denn ein guter Baum kann nur gute Frucht bringen, ein schlechter Baum nur schlechte Frucht bringen. Und dann haben wir diese Worte Jesu hier am Ende dann noch einmal dieses Bildwort über den Klugen und den dummen Häuslebauer. Der Kluge baut sein Haus auf das richtige Fundament. Der Dumme baut vielleicht mit demselben Baumaterial, das Haus sieht super aus, aber er baut auf dem falschen Fundament. Und in der Mitte von all diesen Bildworten hat Jesus diese Worte hier gesprochen und spricht über jenen Tag, der Tag aller Tage, der Tag, an dem alle anderen Tage gemessen werden, der Tag, den wir alle erleben werden, hoffentlich nur als Zuschauer, hoffentlich nur als Zeugen, hoffentlich nicht als diese Unglücklichen hier, die an jenem Tag abgewiesen werden, von denen Jesus sagt, sie werden nicht in das Himmelreich eingehen. Er wird zu ihnen sagen, weg von mir, ihr Täter der Gesetzlosigkeit. Ein schockierendes Wort, denn es scheint so, dass wir es hier mit bekennenden Christen zu tun haben. Menschen, die Christus als Herrn bekennen, denn sie sagen, Herr, Herr. Menschen, die vielleicht nach vorne gekommen sind und ein Bekenntnis für Christus abgelegt haben. Menschen, die im Gemeindetaufbecken Zeugnis abgelegt haben. Menschen, die vielleicht auf der Gemeindemitgliederliste stehen, die felsenfest überzeugt waren, dass sie in das Himmelreich eingehen werden und es doch nicht tun. Ein schockierendes, aufrüttelndes Wort, das wir hier aus dem Munde Jesu haben, aber wie ich schon gesagt habe, ich finde hier das Evangelium. Denn eines ist klar, egal wie wir diese Schriftstelle auslegen, nicht der, der Christus bekennt, wird in das Himmelreich eingehen, sondern der, der den Willen des Vaters im Himmel tut. Und hier kommen die Missverständnisse auf. Denn Jesus hat uns nicht den Gefallen getan, um uns zu erklären, was es bedeutet, den Willen Gottes hier zu tun. Und viele kommen zu dem Schluss, ja, Jesus hat über das Moralgesetz Gottes, über die 10 Gebote gesprochen. Also, der Wille Gottes muss es sein, dass wir die Gebote Gottes erfüllen, dass wir uns anstrengen. Und so hat auch Fritz Rinecker in der Wuppertaler Studienbibel zu diesem Text hier gesagt, der Wille Gottes ist eure Heiligung. Und wer sich nicht mit aller Kraft und allem Ernst und nicht mit aller Anstrengung der Heiligung nachjagt, der wird an jenem Tag abgewiesen. Das ist eine beliebte Auslegung, der ich persönlich nicht folgen kann. Aber wenn wir dieser Auslegung folgen würden, dann wäre das praktisch so, die abgewiesen werden, das sind welche, die nur ein Lippenbekenntnis haben, die aber nicht Täter des Wortes sind. Das kennen wir aus dem Jakobusbrief. Wir sollen Täter des Wortes sein. Glaube muss Werke hervorbringen. Und das bestätigen wir auch. Das ist Botschaft der Bibel. Aber das ist nicht die Botschaft dieser Schriftstelle. Jesus spricht hier über etwas ganz anderes. Aber wenn wir der Auslegung von Fritz Rinecker in der Wuppertaler Studienbibel folgen würden, würde das bedeuten, dass Glaube allein nicht reicht, um gerettet zu werden. Also muss da noch Gehorsam sein, da muss Treue sein, da muss Unterordnung sein, da muss Pflichtbewusstsein sein, da muss Opferbereitschaft sein. Und wenn das alles gegeben ist, dann im Zusammenhang mit unserem Glauben werden wir in das Himmelreich eingehen. Das würde bedeuten, dass Jesus hier das Heil durch gute Werke verkündigt, weil Glaube allein nicht ausreicht. Das würde bedeuten, dass ein Glaubender an jenem Tag abgewiesen werden kann wegen seinem Ungehorsam. Ich persönlich folge dieser Auslegung nicht. Und lasst uns einfach diese unglücklichen Menschen in diesen Versen anschauen. Zuallererst sprechen sie Christus mit Herr an. Wir sehen also, sie haben eine Beziehung zu Jesus, sie anerkennen seine Herrschaft, sie haben die richtige Lehre, das Bekenntnis ist korrekt, sie haben vielleicht auch die richtige Theologie, vielleicht haben sie sogar Theologie studiert. Aber in diesem Moment, als sie in der Gegenwart Gottes stehen, vor seiner heiligen, verzehrenden Heiligkeit, da können sie spüren, dass sie in Schwierigkeiten sind. Und sie kämpfen hier wortwörtlich um ihr Leben. Sie wollen sich nicht kampflos in ihr ewiges Schicksal ergeben. Und so richten sie einige Fragen an Jesus. Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt, Dämonen ausgetrieben, große Wundertaten vollbracht? Man könnte sagen, sie rufen Christus, den Richter, als Zeugen ihrer Verteidigung auf. Herr, schau, wie wir alles getan haben. Hier, Beweisstück A, Beweisstück B, Beweisstück C. All das haben wir in deinem Namen getan. Du hast es gesehen. Du warst dabei. Du hast durch uns gewirkt. Da sind die Dämonen ausgetrieben worden. Da sind die Kranken aus dem Rollstuhl aufgestanden. Du warst doch da. Sie werden Christus in den Zeugenstand der Verteidigung rufen. Manche sagen, nun, das waren halt Christen, die all diese guten, großartigen Dinge getan haben, als sie noch geglaubt haben. Aber dann sind sie abgefallen vom Glauben. Sie haben nicht durchgehalten. Und deswegen gehen sie jetzt verloren, sie haben ihr Heil verloren. Aber Jesus sagt hier, ich habe euch niemals gekannt. Das griechische Wort ist also ein sehr starkes Wort, das heißt niemals, niemals, gar nicht, zu keinem Zeitpunkt habe ich euch jemals gekannt. Und es wird klar, dass es sich hier um Menschen handelt, die nie wirklich gläubig waren. Aber sie waren in der Gemeinde. Sie waren in der Gemeinde und doch ihr Plädoyer vor Jesus Christus an jenem Tag ist ihre Lebensleistung, ihre Werke, ihre guten Taten, ihre Anstrengungen, ihre Erfolge. Das ist es, was sie vorzuweisen haben. Nicht ihr Glaube, sondern ihre Taten. Sie sprechen mehr darüber, was sie für Jesus getan haben und nicht so sehr über das, was Jesus für sie getan hat. Ihre Einstellung ist nicht, Herr, sei mir Sünder gnädig, sondern Herr, schau mal, was ich alles für dich getan habe. Jetzt solltest du mich mit dem Himmel belohnen. Sie haben keine Sündenerkenntnis, denn sie glauben, dass sie gute Leute sind. Und weil sie keine Sündenerkenntnis haben, glauben sie auch nicht an das Evangelium. Und weil sie nicht an das Evangelium glauben, sind sie verdammt. Ihr Plädoyer an jenem Tag sind ihre Werke. Werke im Namen Jesu Christi, aber nichtsdestotrotz Werke, Anstrengungen, Leistungen. Lasst uns kurz darüber nachdenken. Wir haben es hier nicht mit Namenschristen zu tun. Wir haben es hier nicht mit Weihnachts- und Osterchristen zu tun. Wir haben es hier nicht mit Lippenbekenntnis zu tun. Wir haben es hier mit Leuten zu tun, die waren aktiv. Die haben große Werke getan, nicht nur irgendwelche Werke. Die größten Werke, die Menschen unter Menschen tun können. Wenn wir uns anschauen, was machen wir? Wir gehen in die Gemeinde, wir zahlen unseren Zehnten, wir spenden vielleicht für einen armen Missionar. Und wenn wir das vergleichen, dann fragen wir uns, wenn diese Leute verloren sind, was für eine Hoffnung gibt es dann für uns? Und die Antwort ist keine. Wenn wir uns auf unsere Leistungen, auf unsere Anstrengungen, auf unsere Errungenschaften verlassen an jenem Tag. Das ist die Wahrheit. Diese Bibelstelle spricht keineswegs von moralischen Anstrengungen, die wir bringen müssen. Im Gegenteil. Christus macht es hier klar, dass unsere Werke, unsere Lebensleistung, unser Charakter nichts, überhaupt gar nichts zu unserem Heil an jenem Tag beitragen wird. Gar nichts. Nicht an jenem Tag. Und auch sonst nicht. Weder vor noch nach unserer Bekehrung. Jesus sagt, weicht von mir, ihr Wirkenden der Gesetzlosigkeit, wortwörtlich übersetzt. Ergazomenoi anomian im Griechischen, ich kann auch ein bisschen Griechisch, nur ein bisschen, muss mal im Buch nachschlagen. Aber das Wort ergazomenoi, das ist ein substantiviertes Verb von ergazomai, was wiederum verwandt ist mit dem Hauptwort ergon, das Werk, die Arbeit, die Leistung, was Jesus hier sagt, weicht von mir, ihr Werketuer der Gesetzlosigkeit. Das ist hier der Punkt. Du kannst dich anstrengen und alles richtig machen und trotzdem fern von Christus sein. Denn was an jedem Tag zählen wird, ist dein Glaube. Und ich stimme nicht mit Fritz Rinnecker überein. Ich glaube an das, was im Johannesevangelium steht. Das ist der Wille Gottes, dass er an den glaubt, den er gesandt hat. Halleluja. Das ist alles, was dich retten kann, weil kein anderer ist für dich am Kreuz gestorben, hat für deine Sünde bezahlt. Kein anderer hat das Gesetz erfüllt als Jesus Christus an deiner Statt. Er ist der große Stellvertreter. Halleluja. Preis dem Herrn. Jesus nennt sie Werketuer der Gesetzlosigkeit. Aber wenn wir ehrlich sind, wenn wir Katholiken wären, würden wir sie als Heilige erklären. Schau sie dir an. Die tun großartige Dinge, die tun Prophezeien, die Prophetien kommen, erfüllen sich vielleicht. Die tun Dämonen austreiben, die Dämonen kommen raus. Die machen große Machttaten, Wundertaten. Leute stehen aus dem Rollstuhl auf, werden geheilt. Wir würden sie unter freikirchlichen Kreisen wahrscheinlich zu Bestseller-Autoren machen, zu VIPs, zu Leuten, die man im christlichen Fernsehen sehen darf. Wir würden sie versuchen, einen Termin zu bekommen, damit sie in unserer Gemeinde predigt. Aber Jesus nennt sie Werketuer der Gesetzlosigkeit. Und das erinnert uns daran, dass nicht alles, was glänzt, Gold ist. Und ich denke, es offenbart auch ein bisschen unsere weltliche Einstellung. Und wenn ich von weltlich spreche, meine ich jetzt nicht Rockmusik oder kurze Röcke, sondern ich meine diese Gesinnung in unserem Kopf, die dafür sorgt, dass wir zu gewissen Dingen aufsehen, aber auf andere Dinge herabsehen. Und da wissen wir, wenn wir Christ werden, wenn wir Buße tun, Buße heißt ja Sinnesänderung. Sinnesänderung heißt, wir sehen uns selbst vor allem, aber auch die Welt und andere Dinge in einem anderen Licht, ganz anders. Unsere ganze Denkweise ändert sich plötzlich. Und dann erst folgt eine Veränderung des Lebens. Buße ist keine Willensentscheidung. Es gibt Leute, die haben eine große Selbstdisziplin, die können einfach sagen, ja, ich höre jetzt mit dem Rauchen auf und dann funktioniert das, weil die haben so eine starke Selbstdisziplin, aber das ist keine Buße. Buße ist keine Willensanstrengung. Buße ist ein Wirken Gottes, das deine Sichtweise komplett verändert und du alles plötzlich anders siehst. Aber irgendwie kommt die alte Sichtweise wieder zurück in die Gemeinde, in unser Leben und wir schauen wieder auf zu den wichtigen Leuten und schauen herab auf das Niedrige, aber Gott wirkt eben anders, als wir es würden. Gott wirkt ganz anders, als wir es würden. Ich halte hier eine kurze Narrenrede, so wie Paulus, der mal gesagt hat, ich möchte jetzt auch mal so im falschen Stolz des Prahlers reden. Ich möchte jetzt nicht prahlen hier, aber eher ein bisschen über mich erzählen. Ich habe einen Freund in München, ein Christ, guter Mann. Er hat einen wunderbaren Humor, keiner kann mich zum Lachen bringen wie er. Aber ich kann mich erinnern, ein paar Mal ist so passiert, dass er mir auf die Schulter klopft und so, ja, Bodo, mach dir nichts draus. Vielleicht wird der Herr dich eines Tages auch mal vor Tausenden predigen lassen. Und das tut ein bisschen weh, als wäre es klein und unbedeutend, in einem Zelt mit nur 630 Stühlen das Evangelium in Zululand zu predigen. Aber ich habe eins gelernt über die Jahre. Gott braucht keine großen Zahlen, er braucht keine großartigen Dinge, er braucht keine 25 Quadratmeter Poster, um zu wirken. Er kann durch kleine Dinge, durch kleine Menschen Großes tun. Und wenn du die Bibel liest, wirst du sogar herausfinden, dass er meistens fast nur so wirkt. Aber wir denken wie die Welt. Stimmt's? Manchmal sagen Leute, ja, hey, der Bruder von Boateng hat sich taufen lassen. Boah. Jorginho hat auf seinem Trikot Jesus stehen gehabt im Stadion. Jetzt muss die Erweckung ausbrechen. Aber ich sage mit großer Zuversicht, dass Gott in der Regel nicht berühmte und reiche Fußballer in seinem Reich gebraucht. Sondern er gebraucht Vollpfosten wie dich und wie mich. Weil es im Evangelium verbrieft ist. Im 1. Korinther 1, da sagt Paulus, schaut doch eure Berufung an. Da sind nicht viele Noble, nicht viele Edle, nicht viele Wichtigtuer. Das Niedrige, das Unedle, das Verachtete hat Gott erwählt, um das, was etwas ist, zunichte zu machen. Er hat das, was nichts ist, erwählt, um das, was etwas ist, zunichte zu machen, damit sich niemand vor Gott rühmen kann. Halleluja. Und ich erlebe das in Afrika. Mein Mitarbeiter, der Bong Nkosi, das ist nur so eine Geschichte, damit ihr wisst, mit welchen Leuten ich hier zusammenarbeite. Den könnt ihr auf dem Video sehen, das wir jetzt nicht gezeigt haben. Manche können sich erinnern. Ich habe es selber nicht gewusst. Er hat mir dann mal seine Lebensgeschichte erzählt. Er wurde geboren von einer Mutter, die gerne zu Partys ging und wurde dann öfter mal schwanger, hat dann ihr Baby ihrer Mutter einfach gegeben, dass sie auf die Kinder aufpasst, damit sie ihr lustiges Leben weiterführen kann. Und als sie mit Bong Nkosi schwanger wurde, da hat die Mutter gestreikt und hat gesagt, den tust du jetzt selber aufziehen. Und hat sie sich im Township ein Zimmer gemietet, hat es genau eine Woche ausgehalten, hat das Zimmer verlassen, hat das neue Leben verlassen und hat Bong Nkosi verlassen. Und dann nach einer Zeit, ich weiß nicht wie lange, haben dann die Verwandten gemerkt, was los ist, haben die Tür aufgebrochen, haben das dehydrierte, kranke Baby dort gefunden. Und daher hat er seinen Namen, Bonginkosi, danke dem Herrn, denn er hat es überlebt. Und dann ist er aufgewachsen unter Verwandten, hat seine Eltern nie kennengelernt, hat einen Zorn entwickelt, weil er nicht behandelt wurde wie das leibliche Kind und ist dann mit 12 Jahren ausgerissen, wurde zu einem Straßenkind in Durban. 4 Jahre lang hat gelernt, wie man sich behauptet auf der Straße, wie man Klebstoff schnüffelt, wie man Drogen nimmt, wie man Handtaschen wegreißt, wie man Autos knackt. Und als er 16 war, hat ein Pastor sich um ihn gekümmert. Er hat ihn gesehen und hat gemerkt, da ist was. Ein Pastor und ein Sozialarbeiter. Und so hat er sich bekehrt, ist zu Christus gekommen, sein Leben hat sich verändert und ist dann auch von einer anderen Pastorin adoptiert worden. Als er 22 war, ist er einmal durchs Township gegangen, vom Gottesdienst nachts zurückgekommen. 4 junge Männer haben ihn aufgehalten, einer mit einer Pistole, haben gesagt, gib uns dein Geld. Er hatte nichts dabei, wollten sie ihn erschießen, Pistole hat nicht funktioniert. Dann haben sie ihm alle 4 Schneidezähne oben und unten ausgeschlagen. Und er ist blutüberströmt entkommen, weil sich diese 4 Männer dann untereinander gestritten haben. Er hat die Gelegenheit gepackt und ist entkommen. Aber ich habe nie ein Wort der Bitterkeit von ihm gehört. Ich habe nie gehört, dass er gefragt hat, wie kann es sein, ich als Christ, dass mir so etwas passiert. Er hat nur gesagt, ich bin so dankbar, dass Gott mich an diesem Tag bewahrt hat. Das sind Menschen, die Gott gebraucht. Das Unedle, das Niedrige, das Verachtete, die von unten kommen. Die Zerbrochenen, das sind die, die Gott gebraucht. Nicht die VIPs. Gott gebraucht in der Regel nicht berühmte reiche Fußballer, sage ich jetzt mal ganz ehrlich, das sind nette Leute, die meinen es auch ernst, ich weiß, aber es ist im Evangelium verbrieft. Gott wirkt anders. Schau dir Jesus Christus an. Er wurde am Kreuz zu einem absoluten Niemand. Als er am Kreuz hing, da haben ihn sogar seine besten Freunde verlassen. Da war niemand mehr. Er wurde in einem geliehenen Stall geboren, in eine geliehene Futterkrippe gelegt. Er speiste die 5000 mit ein paar geliehenen Broten und Fischen. Er predigte zu den Volksmengen am Ufer aus einem geliehenen Boot. Er ritt in die Stadt des großen Königs auf einem geliehenen Esel. Und er wurde letztendlich beigesetzt in einem geliehenen Grab. Schau dir Christus an. Martin Luther sagte, am Kreuz hat sich Gott von der Rückseite offenbart. Nicht in Herrlichkeit, nicht in Größe, nicht in Kraft, sondern in Schwachheit, in Schande. In offensichtlicher Schwachheit. Und das ist es, wie Gott gewirkt hat. Und das ist es, wie Gott heute noch wirkt. Ob es uns gefällt oder nicht. Ich erinnere mich bei der vorletzten Evangelisation in Ulundi, in KwaZulu-Natal. Meine Mitarbeiter sagten in der Seelsorge, sie haben nie so kaputte Menschen erlebt, so zerbrochene Menschen. Ein ganz ländliches Gebiet. Das ist ein Staat. Aber wenn du im Zentrum stehst, im Einkaufszentrum, da kann es sein, dass die Ziegen vorbeigehen. Es ist so, als wärst du mitten auf dem Land. Es ist eine ganz komische Stadt. Aber wir waren ein bisschen außerhalb. Und sie sagen, das waren viel zerbrochene Menschen haben sie nie erlebt in der Seelsorge. Aber es sind so viele Menschen zum Glauben gekommen in dieser Evangelisation. Und dann im Januar sind wir wieder in das Gebiet gekommen, um einen anderen Kontakt nachzufolgen und andere Pastoren zu treffen. Einer davon war auf der Evangelisation gewesen und er erzählt uns, da war eine Frau im mittleren Alter, die ist jetzt im Januar unerwartet an einem Schlaganfall gestorben, die in unserer Evangelisation zum Glauben gekommen ist. Und ich dachte mir, hey, die ist echt glücklich, dass sie wenige Wochen vor ihrem Tod Christus kennenlernen durfte. Und dann hat er erzählt, dass die Beerdigung war vollgepackt mit Menschen aus dem ganzen Gebiet. Denn die Frau war bekannt gewesen als harte, unversöhnliche, streitsüchtige Person. Und sie hat diese wenigen Wochen genutzt, um überall dahin zu gehen, zu Menschen zu gehen, mit denen sie Streit gehabt hatte oder die sie beleidigt hatte. Und sie hat dann hingegangen und hat gesagt, ich war eine Sünderin, aber jetzt bin ich Christ. Bitte vergebt mir. Und die Leute haben ihr vergeben und auf der Beerdigung waren die Leute von der ganzen Gegend, weil sie konnten es nicht fassen, dass sich eine Person so verändern kann. Und sie wollten wissen, was für ein Evangelium ist das. Und ein Mann meldete sich bei der Beerdigung und sagte, ich hatte mit dieser Frau auch Streit. aber sie ist nicht zu mir gekommen. Aber nach allem, was ich gehört habe, bin ich überzeugt, dass sie früher oder später zu mir auch gekommen wäre. Und ich vergebe ihr auch. Halleluja. Und dann haben sich eine Reihe von Menschen bei dieser Beerdigung bekehrt. Es war so ein zweiter Schub für die Gemeinde, ein zweiter Wachstumsschub, so eine kleine Erweckung, die da ausgebrochen ist. Viele Menschen kamen zum Glauben während der Beerdigung. Und wir sehen hier, wie Gott manchmal wirkt, nicht so, wie wir es erwarten würden. Ich würde sagen, Gott hat diese Frau gebraucht. Durch ihren Tod hat sie mehr Menschen zum Herrn geführt und Christus verherrlicht, als manche von uns in ihrem ganzen Leben. Und Ehre allein sei Jesus Christus. Amen. Und wir sind oft so stolz auf unsere Arbeit, auf unsere Fähigkeiten, auf unsere Anstrengungen. Aber es wird nichts zählen an jenem Tag. Es wird nichts zählen. Es ist nicht, dass Gott nicht auch unsere Anstrengungen ehrt und wahrnimmt, aber an jenem Tag werden sie völlig bedeutungslos sein, weil wir nur gerettet werden können durch das, was Jesus Christus durch sein Leben und durch sein Sterben am Kreuz für uns getan hat, durch nichts anderes. Wir können nichts hinzufügen und wir können auch nichts abnehmen. Und das ist eine gute Nachricht, das ist die wunderbare Botschaft des Evangeliums. Du musst nichts hinzufügen, aber du kannst auch nichts wegnehmen. Du könntest der schlimmste Sünder hier sein in ganz Ingolstadt. Egal. Du kannst nichts wegnehmen von dem, was Christus für dich am Kreuz vollbracht hat. Er hat deine Sünde getragen. Er hat das Gesetz Gottes erfüllt. An deiner Statt. Halleluja. Ja, es gibt diesen Spruch, du musst ausleben, was du predigst. Habe ich vorhin vergessen einzufügen, macht nichts. Aber das ist ein berühmtes Totschlagargument, habe ich auch schon erlebt, dass manche Leute nicht happy mit mir waren und sie sahen, dass ich Christ bin und ich predige. Also nach dem Motto, wenn ich ein Prediger bin, dann muss ich ein vollkommener Mensch sein, also makellos. Ich darf keine Fehler haben, keine Fehler machen. Und das ist natürlich Unsinn. Wir sind alle gleich. Ich bin kein Engel. Jürgen, du bist auch kein Engel. Daniel, du bist auch kein Engel. Aber das ist ein blöder Spruch. Lebe aus, was du predigst, weil wir es nicht können. Und das hat Jesus in der Bergpredigt klar gemacht. Er hat einmal gesagt, in der Bergpredigt, wenn eure Gerechtigkeit nicht besser ist, größer ist, als die der Schriftgelehrten und Pharisäer, werdet ihr gar nicht in das Himmelreich eingehen. Er hat klar gemacht, dass Gott seinen Standard nicht heruntersetzt. Und dieser Standard ist vollkommen. Vollkommen. Verflucht ist, wer nicht bleibt in allem. Bleibt jeden Tag, jede Stunde, jede Minute, in allem, was das Buch des Gesetzes sagt. Wer kann das? Und das war die Absicht der Bergpredigt, um die Selbstgerechtigkeit zu zerschmettern, damit die Leute erkennen, sie brauchen etwas mehr, sie brauchen einen Retter. Es gibt nur einen, der das ausleben konnte, was er gepredigt hat. Das war der heilige Sohn Gottes, der sündlose heilige Sohn Gottes. Die Bibel sagt, er war gehorsam. Er war gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Römer 5,19. Gleich wie durch den Ungehorsam des einen Menschen alle zu Sündern wurden, genauso werden durch den Gehorsam des einen Menschen die vielen zu Gerechten gemacht. Durch den Gehorsam des einen Menschen. Der Gehorsam Jesu Christi war ein Gehorsam nicht, um uns zu beeindrucken, nicht um uns zu zeigen, wie wir es machen sollen. Es war ein stellvertretender Gehorsam. Seine Heiligkeit war eine stellvertretende Heiligkeit. Und nicht umsonst gebraucht die Bibel das Bild eines Kleides, das uns verliehen wird, wenn wir an Christus glauben. Das Kleid der Gerechtigkeit Jesu Christi. Zinzendorf hat dieses Lied geschrieben. Christi Blut und Gerechtigkeit ist meine Freud und Ehrenkleid. Da lasse ich jeden Armani-Anzug links liegen. Halleluja. Die Gerechtigkeit Christi. Darauf sollen wir vertrauen. Auf nichts anderes, auf seine Werke. Wenn der Teufel kommt und fragt, ja, Wie schaut's aus? Schau mal die Sünden in deinem Leben, dann sage ich ihm falsche Adresse. Meine Sünden hat jemand anderes. Und alle Werke, die ich brauche, um in den Himmel zu gehen, hat ein anderer für mich bereits getan. Preis dem Herrn. Preis dem Herrn. Halleluja. Natürlich können wir dieses Bild des Kleides als Gerechtigkeit Christi nicht auf alles übertragen, wo in der Bibel ein Kleid vorkommt. In der Offenbarung Kapitel 7, 14, da fragt der Engel, dies sind die, die aus der großen Drangsal kommen und sie haben ihre Kleider gewaschen und sie haben ihre Kleider weiß gemacht im Blut des Lammes. Offensichtlich kann das nicht die Gerechtigkeit Christi sein, denn die Gerechtigkeit Christi ist vollkommen, die muss nicht gewaschen werden, schon gar nicht im Blut Jesu, das wäre widersinnig. Also muss etwas anderes gemeint sein und da die Offenbarung kein Buch mit sieben Siegeln ist, sondern eine Offenbarung, erklärt sie sich selbst in Kapitel 19, Vers 8, da sagte, das feine Leinen der Heiligen, das den Heiligen gegeben wird, das sind die gerechten Taten der Heiligen. Das sind gerechte Taten, die Christen tun können, die Gott vorbereitet hat, Werke des Glaubens. Aber erinnert euch, sie müssen im Blut Jesu gewaschen werden. Sogar die besten, nobelsten Werke, die wir tun, müssen im Blut Jesu gewaschen werden. Das war es, was der große George Whitefield wohl im Kopf hatte, als er in einer seiner Predigten sagte, ich weiß nicht über euch, aber ich kann nicht einmal beten, ohne zu sündigen. Ich kann nicht einmal predigen zu euch oder zu irgendjemand, ohne zu sündigen. Ich kann gar nichts tun, ohne Sünde. Und ich muss Buße tun über meine Buße und sogar meine Tränen müssen gewaschen werden im Blut meines Retters. Und also unsere größten Taten sind nichts als große Sünden. Und wenn wir Frieden haben wollen, müssen wir nicht nur Buße tun über unsere Sünde, wir müssen Buße tun über unsere Gerechtigkeit. Wie wird dein Plädoyer an jenem Tag aussehen? Worauf wirst du dich berufen? Was wird deine Verteidigung sein? Deine langen Gebetszeiten? Dein großer Dienst? Die Wunder, die durch dich geschehen sind, deine gute Ehe, dein vorbildliches Familienleben, dein Erfolg in der Arbeit. Was wird dein Plädoyer sein an jenem Tag? Jesus macht es hier ganz klar, dass unsere Werke nichts tun können, gar nichts. Worauf baust du? Ist das der Sand, auf dem du dein Haus baust? Ist das der breite Weg, auf dem du unterwegs bist? Ist das die weite Pforte, durch die du in das Himmelreich eingehen willst? Wir könnten uns fragen, wie kommt es, dass Menschen, die genau diese Bibelstelle ihr Leben lang gelesen haben, dieses Schicksal haben? Ganz einfach. Sie haben diese Bibelstelle gelesen und immer auf andere angewandt. Sie haben diese Bibelstelle sogar zu Menschen gepredigt und sinken ins Grab, um herauszufinden, dass Jesus sie gemeint hatte. Es ist wie mit einem Menschen, der in den Stromschnellen vor den Niagarafällen treibt. Er weiß, dass die Überlebenschancen gleich null sind, wenn man da runterfällt. Aber die sind jetzt so schnell, die Stromschnellen, er weiß auch, dass es zu spät ist, um das rettende Ufer zu erreichen. Und da treibt eine Planke einen Meter neben ihm im Wasser. Ich verspreche dir, er wird sich an diese Planke klammern. Er wird mit dieser Planke über die Kante gehen. Er wird mit dieser Planke 100 Meter runterfallen. Er wird mit dieser Planke auf dem Felsen zerschmettert werden, obwohl er weiß, dass diese Planke ihn nicht retten kann. Aber er wird sich an dem festklammern, was er hat. Und deswegen werden an jenem Tag Menschen sagen, Herr, Herr, habe ich nicht in deinem Namen, habe ich nicht das getan, habe ich mich nicht so angestrengt, ist es nicht wunderbar, was ich alles getan habe in deinem Namen? An jenem Tag wird nur eins zählen, nicht, dass du Jesus kennst, sondern dass Jesus dich kennt. Denn das ist, was hier heißt. Da geht es nicht darum, dass du Jesus kennst, es geht darum, dass Jesus dich kennt. Jeder kennt Olaf Scholz. Geh mal zu Olaf Scholz, wenn der irgendwo ist und sag, hey Olaf, hallo, kennst du mich noch? Der wird sagen, Security, Security, Sicherheitsdienst bitte. Du kommst nicht nah, weil er dich nicht kennt. Kennt Jesus dich? Ich möchte heute Morgen einen Aufruf machen zur Buße. Und wie ich schon gesagt habe, Buße ist keine Willensentscheidung. Denn Wille ist hier nicht effektiv. Buße ist eine Sinnesänderung, ein Wirken des Heiligen Geistes. Und wenn du heute spürst, dass Gott dich ruft, dass Gott dich angesprochen hat, dann reagiere darauf. Nimm die Gelegenheit. Lass es zu, dass Gott deine Sichtweise ändert, denn es wird dein ganzes Leben ändern. Ich möchte die Starken heute ansprechen. Ein sehr hoffnungsloses Unterfangen. Die Starken kommen meistens nicht nach vorne. Jesus sagt, ich bin für die Kranken gekommen, nicht für die Gesunden. Aber ich möchte zu den Starken auch sprechen. Die, die ihr Leben in Kontrolle haben. Die mit beiden Beinen im Leben stehen. Von denen alle gut reden. Über die Jesus sagte, wehe euch, wenn alle Menschen gut über euch reden. Gottes Standard ist anders als unsere. Nicht alles, was glänzt, ist Gold. Und seine Augen sind die einzigen Augen im Universum, die an jenem Tag zählen werden. Unsere Maßstäbe sind unbedeutend. Was wir als groß ansehen, ist in den Augen Gottes ein Gräuel. Und es ist Zeit, dass wir eine Sinnesänderung erleben in unserem Leben, sodass wir mit dem Herrn zusammen vorangehen und seine Werke tun. Vielleicht brauchst du eine Sinnesänderung, wo du falsche Prioritäten gesetzt hast. Du hast zu Dingen aufgeschaut, die in den Augen Gottes gar nichts bedeuten. Und vielleicht ist auch jemand hier, der Christus noch nie erlebt hat, noch nie zum Glauben kam, noch nie sein Leben in seine Hände gelegt hat, noch nie begriffen hat bis jetzt, was es heißt, Sündenvergebung zu haben und Hoffnung, lebendige Hoffnung für eine Ewigkeit. Dann ist auch heute Morgen eine Möglichkeit, um zu kommen und dieses neue Leben in Christus anzunehmen. Ich möchte kurz beten und einen kurzen Aufruf machen. Lass uns die Augen schließen. Herr, wir danken dir für diesen Morgen. Wir glauben, dass dein Heiliger Geist vor 2000 Jahren ausgegossen wurde und immer noch in unserer Mitte ist. Wir glauben, dass dein Heiliger Geist durch dein Wort wirkt. Und wir bitten dich jetzt, dass du dein Wort bestätigst in den Herzen der Menschen hier. Herr, dass du Menschen rufst, dass du Menschen zur Umkehr führst, dass du Menschen überführst, dass du Menschen zur Buße bringst, dass sie ihr Leben neu bewerten, dass sie erkennen, dass sie ein Sünder sind und Vergebung brauchen, weil ihr ewiges Schicksal auf dem Spiel steht. Herr, wir bitten dich, komm, Heiliger Geist, tu dein Werk gerade jetzt in den Herzen von Menschen. Und auch die, die hart sind, Herr, die, die stark sind, die, die ihr Leben unter Kontrolle haben, Herr, wir bitten dich, dass du sie aufwächst. Wir bitten dich, Herr, dass du dich ihnen in den Weg stellst, dass sie nicht zu denen gehören an jenem Tag, die abgewiesen werden, weil du sie nicht kennst. Herr, wir bitten dich, rede du jetzt. Und ich möchte fragen, ist jemand heute Morgen hier, der sein Leben Christus ganz neu weihen möchte? Der gesehen hat, dass seine Prioritäten falsch gesetzt sind, der sich selber und auch seine Umwelt mit falschen Augen gesehen hat und sich danach sehnt, ja, ein neues Leben zu führen mit dir, Herr, dann bitte ich dich, dass du deine Hand hebst heute Morgen. Wir werden nach dem Gottesdienst Zeit auch zum Gebet haben, es ist keine Pflicht. Niemand schaut jetzt außer ich. Wenn jemand da ist, der Jesus braucht, dann heb deine Hand. Halleluja, ich danke dir, Jesus, für die Menschen, die ihre Hand heben. Ich bitte dich, Herr, dass dein Werk getan wird heute Morgen. Herr, dass du durch deinen Heiligen Geist das ausführst, was du in deinem Wort versprochen hast. Und ich möchte auch fragen, ist jemand hier, der körperlich Heilung und Befreiung braucht, der unter einer Not leidet, wo Ärzte versagen? Wo gute Ratschläge versagen, wo nur noch Gott helfen kann. Wenn du einer davon bist, dann wollen wir auch für dich beten heute Morgen. Alle die, die krank sind und Gebet wünschen nach dem Gottesdienst, bitte heb deine Hand. Halleluja. Ja, preis dem Herrn. Halleluja. Danke, Jesus. Herr, du siehst all die Hände, du siehst die Menschen. Wir bitten dich, Herr, dass du jetzt ja dein Werk tust, dass du dein Wort bestätigst in der Kraft deines Heiligen Geistes. Amen. Amen.